Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Klopf, klopf.
Herein.
Das heißt, wer ist da?
Nochmal.
Klopf, klopf.
Wer ist da?
Eine Briefe.
Eine Briefe? Das musst du mir erklären.
Ja, ich hab den Klopf-Klopf-Witz versaut, weil ich nicht wusste. Dies auf jeden Fall ist eine neue Briefefolge, die an der Tür klopft, so nach 4 Monaten.
Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, lieber Annika.
Wie geht's dir?
Boah, mir sitzt der Druck ein wenig im Nacken.
Welcher?
Briefefolgen zu produzieren.
Ja.
Wir haben Januar. Der Kamin ist an, draußen ist es dunkel, es hat heute geschneit. Eigentlich perfekt, eine Briefefolge aufzunehmen. Und an dieser Stelle schon mal so den kleinen Ausblick, es wird dieses Jahr definitiv mehr Folgen geben als letztes Jahr. Das versprechen wir euch hoch und heilig.
Hoch und heilig.
Und wie einige vielleicht im Tollcast oder ähnlichen Podcast mitbekommen haben, gab es ja auch eine Handvoll Änderungen oder wir sind noch im Begriff, sich zu ändern. Und wenn dann alles spruchreif ist, die Tinte trocken ist, dann gibt's noch mal eine Sonderfolge zu dem Weitergang des Podcasts.
Er wird auf jeden Fall weitergehen.
Er wird auf jeden Fall weitergehen, genau.
Nicht, dass du gerade Gerüchte in die Welt setzt, die du selber überhaupt nicht hören möchtest.
Nein, alles gut. Und ich würde sagen, lass uns gar nicht lange schnacken,
Ja. Sondern
gleich mal kurz mit den Metadaten zum Brief Nummer 10 loslegen.
Mhm.
Und zwar hat Tolkien den Brief Nummer 10, ich glaube, 13 Tage nach dem letzten Brief geschrieben, am 17. Januar 1937, einem Sonntag, aus der Northmore Road Nummer 20. Adressat ist C.A. Firth bei Allen and Unwin. Auf die Person kommen wir nachher noch zu sprechen. Es gibt eine Einführung, eine Eingruppordnung von Carpenter. Und es gibt mal wieder 3 Fußnoten und damit haben wir dann auch die erste Fußnotenseite voll gemacht im Anhang, zumindest in der deutschen Übersetzung. Und ich würde jetzt, wenn du nichts dagegen hast, kurz zum Wetter kommen.
Jetzt zum Wetter.
Oxford zeigt sich für seine typisch winterlichen Seite. Die Höchsttemperatur erreicht 7,5 °C, während die tiefste Temperatur des Tages bei 1,7 °C lag. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 4,8 °C war der Tag insgesamt mäßig kalt. Die Temperaturschwankungen waren mit einer Differenz von 6,1 °C moderat. In der Nacht sank die Temperatur in Bodennähe leicht unter den Gefrierpunkt, wodurch Bodenfrost entstand. Die Grasmindesttemperatur wurde mit -0,6 °C gemessen. Dennoch blieb die Lufttemperatur über dem Gefrierpunkt, sodass kein Luftfrost registriert wurde. Insgesamt war der Tag frostfrei, abgesehen von den Auswirkungen am Boden. Es regnete über den Tag verteilt moderat. Die gemessene Niederschlagsmenge betrug 8,4 mm, was den Tag deutlich nass erschienen ließ. Trotz der regnerischen Bedingungen zeigte sich die Sonne für etwa eine Stunde, bevor der Himmel wieder von Wolken verdeckt wurde.
Klingt doch eigentlich nach guten Aussichten.
Ich würde sagen, ein typisch britisches Wetter.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir hätten eigentlich übermorgen diese Folge aufnehmen müssen. Dann wäre nämlich der 17. Januar und zwar vor genau...
Am 17. Januar kommt diese Folge raus.
Okay, das machen wir so. Also heute, vor 88 Jahren, wurde dieser Brief geschrieben. Ist das nicht cool?
Ja, heißt das, wir machen jetzt immer nur noch die Folgen dann raus, wenn die Briefe erscheinen?
Lass mich mal kurz blättern, wie so die nächsten... Nein, das vergessen wir gleich wieder.
So 5. Februar, 13. Also den 5. Februar, den kriegen wir hin.
Da könnten wir zumindest mal versuchen, ja.
Ja, wobei eigentlich muss er ja diesen, also ich möchte ja eigentlich 2 Folgen im Monat, weil sonst wären wir nie fertig. Okay, lass uns jetzt
aber mal,
wir haben den Brief zusammengefasst, jetzt einmal kurz, also die Metadaten, jetzt mal die ganz kurze Einordnung, gibt es da überhaupt was innerhalb von 13 Tagen?
Ja, also es sind 2 Wochen vergangen. Seit dem letzten Brief.
Gut. Hätten wir das auch geklärt?
Also, Tolkien ist nach wie vor 45 Jahre alt. Er arbeitet scheinbar immer noch am Hobbit und ein Mr. Bliss taucht auf.
Genau, denn in diesem Brief bespricht Tolkien die Illustration zu Der Hobbit und Herrn Glück. Im letzteren Fall bei Allen & Unwin darum gebeten, die aufwendigen Illustrationen für den Druck zu vereinfachen. Tolkien zeigt sich überrascht, dass das Buch und seine Illustrationen so viel Aufwand fressen. Also, Mr. Bliss bzw. Herr Glück. Er bemüht sich jedoch, die Arbeit mit seiner Forschung in Einklang zu bringen. Tolkien teilte dem Verleger mit, wo die Bilder platziert werden sollten und äußert sich über seine Unzulänglichkeiten beim Zeichnen. Also ja, das ist auch so ein klassischer Fall bei Tolkien vom Licht unterm Scheffel stellen.
Ja, und ich finde es so lustig, weil in der letzten Folge, auch wenn es jetzt für uns schon sehr lange her ist, wir wissen ja nicht, wie die Leute das da draußen hören, aber in der letzten Folge, weiß ich noch, hatten wir es ja drüber, dass da auch so eine seltsame, krumme Formulierung irgendwie von Tolkien drin war, zu seinen Zeichenkünsten, nenne ich es jetzt mal. Und du warst der Auffassung, man könnte das ganz anders lesen. Das sei also gar nicht so selbstkritisch, sondern halt einfach nur so, ja, passt schon. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es formuliert hatten. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir uns da so ein bisschen uneins waren. Dass ich irgendwie der Auffassung war, er ist halt total überkritisch sich selbst gegenüber. Und ich fand es so witzig, dass das jetzt in diesem Brief halt noch verstärkt irgendwie auftaucht und so formuliert, dass man es eigentlich nicht mehr, also da bleibt, glaube ich, wenig Interpretationsspielraum, meiner Meinung nach.
Ja.
Das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. Das war die kurze Zusammenfassung. Das heißt, wir tauchen jetzt in den Brief ein, richtig? Ja, Moment, ich muss hier meine Bücher und Notizen und das Digitalisat irgendwie sortieren. Gut. Sollen wir einfach mal den Anfang vorlesen? Ich finde das eigentlich einen ganz guten Einstieg, den er da anbietet.
Dann legen Sie los.
Also, im englischen Original klingt das so. Zitat: Dear Sir, Mr. Bliss returned safely. I can only say that I was surprised to receive your kind letter the following morning. I did not imagine that he was worth so much trouble. The pictures seemed to me mostly only to prove that the author cannot draw. But if your firm really think that he is worth publishing, I will try and make the illustrations more easy to reproduce. Certainly, it would be a great help if you would be so kind as to call, as you suggest, and give me some advice. Zitat Ende.
Und Krieger das dann wie folgt übersetzt, Zitat: Sehr geehrter Herr, Mr. Bliss wohlbehalten wieder zurückbekommen. Stopp. Es ist steht da nicht, aber ich habe immer so diese Intention da so. Egal, weiter im Text. Ich kann nur sagen, ich war überrascht über Ihren freundlichen Brief am nächsten Morgen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Sache solche Mühe wert sei. Die meisten Bilder schienen mir nur zu beweisen, dass der Autor nicht zeichnen kann. Wenn aber Ihr Verlag wirklich meint, dass die Veröffentlichung sich lohnt, will ich versuchen, die Illustrationen leichter reproduzierbar zu machen. Zweifellos wäre es eine große Hilfe, wenn Sie so freundlich wären, mich zu besuchen, wie Sie vorschlagen, und mir ein paar Ratschläge mitzugeben. Zitat Ende. Ich wäre auch gern von Tolkien eingeladen. Ich hätte ihm auch den Druckertreiber installiert oder da Blinkerflüssigkeit nachgefüllt. Also
Ich hätte überhaupt kein Problem damit, eine Sekretärin zu sein oder so. Bei Tolkien.
Du möchtest auch Edith nicht ihr oder Priscilla ihren Job wegnehmen.
Nein, das war ja dann später eben ganz anders. Aber ist egal. Ich finde es mal wieder super interessant. Ich habe extra nicht in die deutsche Übersetzung reingeschaut, damit ich nichts der Folge vorweggreife.
Du hast dir nicht das Deutsch durchgelesen?
Nein, ich wollte mich nicht selber spoilern oder der Folge vorweggreifen. Und ich finde tatsächlich auch, dass bei Kriege der erste Satz wie so ein Telegramm klingt, ne, so wie du ja dann auch Stop gesagt hast. Weil ich finde, dass das englische Mr. Bliss returned safely, ich würde das halt übersetzen mit Mr. Bliss ist wohlbehalten wieder zurückgekommen oder zu Hause angekommen.
Also hier steht wohlbehalten wieder zurückbekommen.
Ja, aber zurückbekommen und er ist selbstständig hier angekommen und Mr. Bliss fährt der Auto und ich fand das halt einfach so nett. Also ich finde, sein Humor kommt da in der Übersetzung irgendwie gar nicht so durch.
Ja, also wie gesagt, in diesem Brief geht es ja unter anderem auch um Mr. Bliss. Ja. Auch ja weiter. Und wir werden wissen, dass Tolkien, da greifen wir jetzt mal ein bisschen in der Zeit vorweg, nicht dazu kommen wird. Das Ganze wird, glaube ich, erst posthum, ich weiß nicht, 83 oder 87, habe ich grob abgespeichert.
Soll ich nachschauen?
Veröffentlicht werden. Mache ich gleich, wenn du gleich noch was hast. So war das zumindest schon mal nichts. Aber worum geht's denn sonst noch in dem Brief, Annika?
Ja, also im gleich folgenden, ich sag mal, Absatz oder in den folgenden Sätzen, ist er sehr optimistisch, dass er bald mehr Zeit haben wird oder zumindest ein bisschen ein paar odd moments, also ein paar seltsame, queere Momente haben wird, um irgendwie daran zu arbeiten, weil er jetzt die Last von Korrekturen für 2 Jahre los ist, weil er ein Stipendium bekommen hat. Da hattest du ein bisschen was rausgefunden zu dem Stipendium.
Richtig, also wir sind bei 83. Da hatte ich mein Gehirn mich nicht im Stich gelassen. Genau, also ich habe zwar leider immer noch keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, dieses Stipendium. Leverhulme Research Fellowship.
So. Also laut Lautschrift Leverhulme. Leverhulme. Ja, es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, finde ich.
Dass wir das wissen, steht auch nicht im Brief direkt, sondern es ist halt direkt die erste Fußnote von Carpenter, die ja so freundlich war, das anzumachen. Und das ist ein Stipendium, das von der britischen, gleicher Name, Trust vergeben wird. Es richtet sich an etablierte Forschende, die eine Auszeit von ihrer regulären Lehr- und Verwaltungsaufgaben benötigen, um ein umfangreiches Forschungsprojekt durchzuführen. Und die Laufzeit liegt so typischerweise bei 3 bis 24 Monate und zumindest heute, jetzt damals war, wissen wir nicht, gibt es bis zu 70.000 Pfund.
Das ist ordentlich. Wissen wir denn, woran Tolkien da gearbeitet hat?
Nee, was das habe ich eben nicht rausgefunden. ich hatte zwar dann gesucht, nachdem ich es nachdem wir wussten, was es ist, das finde ich natürlich nur nicht mehr wieder.
Vermute mal, wenn es ein Forschungsprojekt gegeben hätte, an dem Tolkien daran gearbeitet hätte, dann wüssten wir das heutzutage oder könnten es rausfinden. Spricht also nicht für Tolkien, dass wir dazu auf Anhieb nichts finden.
Man munkelt, er hätte die zweijährige Forschungsstipendium vertrödelt. Wir werden auf jeden Fall in weiteren Briefen nachher nochmal auf dieses Stipendium zu sprechen kommen. Vielleicht erhält sich uns da noch etwas und ich werde nochmal gucken. Gegebenenfalls in einer Feedback-Folge mal wieder nachschießen, was es mit dieser...
Vielen Dank.
Wo er da geforscht haben könnte. Aber ja, so 70.000 Pfund, erstmal, wie gesagt, damals wird es weniger gewesen sein. Da war die Kaufkraft ja auch niedriger. 2 Jahre und dann keine Klausuren mehr machen.
Ich glaube, das war für ihn wahrscheinlich das größte Geschenk, dass er keine Klausuren mehr zu korrigieren hatte. Aber ansonsten, glaube ich, wie sagt man, erfüllt Tolkien den Standard des Herrn der Prokrastination. Das war ja so mit einer der ersten Aspekte von Tolkien, in die ich mich schockverliebt habe, als ich angefangen habe, mich mit ihm als Person zu beschäftigen. Ich mich da doch sehr gut damit identifizieren konnte.
Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was der Typ alles geschrieben, gemacht hat, erdacht hat, ersonnen hat, dann davon Prokrastination zu sprechen.
Naja, also prokrastinieren heißt ja nicht, dass du untätig oder faul bist, sondern dass du halt einfach das, was du eigentlich tun solltest, halt aufschiebst oder das, was du eigentlich tun wolltest. Also es kommt ja immer drauf an, welche Richtung es halt geht.
Er wollte den Hobbit schreiben, er wollte den Herrn der Ringe schreiben, er wollte das Silmarillion schreiben.
Er wollte das Silmarillion zu Lebzeiten wahrscheinlich auch veröffentlichen. Das sind halt Sachen, ne? Also kommt ja immer drauf an. Egal. Weiter geht der Brief auf jeden Fall. Dass er ihm dankbar ist und wie hattest du in der Zusammenfassung gesagt, positiv überrascht,
ja,
dass die Zeichnungen, die er für den Hobbit geschickt hatte, an den Verlag genutzt werden können und dass das eben dem Verlag überlässt, was sie davon wie benutzen. Geht dann aber weiter damit zu sagen, also ganz genaue Angaben zu sagen oder ganz genaue Angaben zu machen, wo genau welche Illustration seiner Meinung nach am besten aufgehoben ist und wo er sich das vorgestellt hat und wie das bitte gefaltet werden soll und wo das eingefügt werden muss. Das fand ich irgendwie auch so nett, dass er erst sagt, ja, ich überlasse das euch. Aber also, das würde ich ja da und das würde ich da.
Nur um dann am Ende wieder zu schreiben, ich füge euch nochmal 6 Bilder hinzu.
Genau, ja.
Zitat, sie sind alle offenkundig mangelhaft und ganz abgesehen davon könnte es bei einzelnen oder manchen von ihnen auch Reproduktionsschwierigkeiten geben. Außerdem haben sie vielleicht keine Lust, so spät jetzt noch weitere Komplikationen und viele Änderungen des Plans in Kauf zu nehmen. Ich werde also weder verärgert noch überrascht sein, wenn sie die Bilder zurückschicken, allesamt oder einzelne. Zitat Ende.
Soll ich das noch eben im Original vorlesen? Also das ist der letzte Absatz. Zitat. They are all obviously defective, and quite apart from this, may each or some present difficulties of reproduction. Also, you might be quite unwilling to consider thus belatedly any more complications and a change of plan, so that I shall be neither pained nor surprised if you return them all or any. I am yours truly, J.R.R. Tolkien. Zitat Ende.
So mehr vorgelesen als ich.
Hattest du die, hattest du nur bis ... Okay. Tja, ich würde ja sagen, dass es mir leid tut.
Hier im Deutschen steht auf jeden Fall ihr sehr ergebener J.R.R. Tolkien. Zitat
hier steht im Hirs, truly. Vor allem, weißt du, die 2 Buchstaben mehr.
Tja. War teuer damals alles. Er hat ja schon zeichnen müssen.
Ja, auf jeden Fall die sechs weiteren Illustrationen, die du ja schon erwähnt hast, die er da, von denen er da schreibt. Da gibt es ja auch eine Fußnote dazu. Ich glaube, da reicht es aber, wenn wir die auf Deutsch vorlesen, oder?
Zur dritten Fußnote steht geschrieben, Zitat, neben den Karten hatte Tolkien anfangs nur die beiden zuvor in diesem Brief erwähnten Zeichnungen angeboten, die beide schwarz-weiß waren. Die sechs weiteren, die nun eingereicht wurden, waren vermutlich der größte Teil der restlichen einfarbigen Zeichnungen, die in der ersten Ausgabe verwendet. Und da sieht man auch, sie waren doch so schwer beeindruckt, dass sie es mit übernommen haben.
Ja, ich finde es eh so spannend. Ich habe mir vorhin auch schon gedacht, als ich das nochmal gelesen habe, dass wir auf jeden Fall nochmal in die Erstausgabe reinschauen sollten vom Hobbit, die wir ja zum Glück da haben, und mal schauen und vergleichen, weil in der zweiten Fußnote oben drüber, da heißt es ja auch schon, da geht es ja um die Illustration, die er vorher erwähnt. Na, das, was wir ja vorhin schon gesagt haben, wo er ganz genaue Angaben macht, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dorthin. Dass da halt eben ja auch Dinge abweichen, die dann also in den jetzigen Ausgaben nicht mehr drin sind, die aber in Pictures by Tolkien abgedruckt wurden, also den Bildband. Ich glaube, Tolkien als Künstler heißt es auf Deutsch.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht in den letzten Fassungen, die veröffentlicht wurden, wo es ja wieder hieß, Back to the Roots.
Das kann
mit
sein.
Mit den Zeichen, mit den Originalzeichnungen des Autors wurde ja geworben.
Stimmt. Das wäre mal echt eine spannende Übereinstellung.
Ich würde ja sagen, greif hinter dir, weil da hast du sowohl die Deluxe-Ausgabe, die in dem vorletztes Jahr rausgekommen ist, wie die Erstausgabe stehen.
Stimmt. Soll ich das eben machen oder ist das eigentlich in einem Podcast Bilder zu beschreiben ein bisschen schwierig?
Wir reichen das nach. Ihr könnt ja mal den Kommentaren schreiben auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Oder uns eine nette E-Mail an feedback@tolkiens-briefe.de. Wir freuen uns eh über Feedback. Dann könnt ihr uns mal schreiben, ob euch das interessiert. Dann suchen wir euch das gerne raus und reichen das nach.
Das ist doch ein guter Deal. Sollen wir noch auflösen, welche Illustration er gerne wo platziert hätte? Oder findest du das nicht so wichtig?
Ja doch, ich meine, ein paar Minuten haben wir ja noch.
Mhm. Ah, wo geht das denn los?
Du wolltest es alles vorlesen. Ich dachte, du machst es einfach nur.
Ach so, können wir auch.
Ich glaube, das ist einfacher als jetzt, weil dann haben wir nachher den kompletten Brief, da fehlen nur noch irgendwie die verbindenden Sätze.
Genau, das stimmt. Also die Karte mit den Runen, die er wohl schon geschickt hatte, die hätte er sich ganz gerne gefaltet vorgestellt in Kapitel 1. Auf der gegenüberliegenden Seite von da, wo der Text es zum ersten Mal erwähnt. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Das war ja auch etwas, wir hatten es ja gerade gesprochen, und da wir jetzt gleich nicht wirklich in die, was bisher geschah, ich glaube, geschichtlich passierte da auch gerade in diesen 14 Tagen nichts.
Ich habe ein bisschen was, okay. Nicht viel, aber schöne
Sachen.
Aber
bei Tolkien passiert halt einfach nichts, bis auf halt eben, dass dieser Brief kommt. Und ich finde, ich würde jetzt einfach mal diesen Brief, auf den er im Prinzip auch mit antwortet, eingehen, vom 7. Januar. Und da schreibt nämlich Alan und Unwin, dass sie versuchen, die Mondbuchstaben, die Tolkien ja eben auf jener Karte, die du gerade beschrieben hast, also auf Troas Karte, mit einer raffinierten Methode zu lösen. Und zwar versuchen sie, die Runen in Grautönen zu drucken, um dann halt eben so dieses Mondfeeling zu kriegen. Und da fragt, und das muss man ja zu Tolkiens Ehrrettung ja schon fast nach deiner Wortwahl die Fahne hochhalten, fragt, führt ihn explizit, wo er die Karten hinhaben möchte. Mhm. Also das ist, er wurde gefragt, wo möchtest du die Bilder, okay, die du uns geschickt hast, hinhaben?
Okay, und er sagt...
Und dann sagt er natürlich, okay, ja, wenn ihr mich schon fragt...
Er ist britisch und höflich und sagt erstmal, ich überlasse es natürlich euch, aber wenn ihr mich schon fragt, da hier.
Richtig.
Aber letztendlich entscheidet ihr das. So, oder kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen?
Ja.
Okay. Ja, dann gibt's auf jeden Fall noch die andere Karte, die ans Ende kommen soll. Und dann gibt's ein langes, narrow, wie sagt man auf Deutsch? Schmal? Ja, ein langes, schmales von Mirkwood, also Düsterwald, das auch an den Anfang sollte. The Elven King's Gate, wie wird das auf Deutsch übersetzt? Das Tor des Elbenkönigs? Nee.
Das Tor zum Palast des Elbenkönigs hat Krieges übersetzt.
Ah, okay. Soll ans Ende von Kapitel 8, Lake Town. Seestadt soll in Kapitel 10 abgedruckt werden und The Front Gate, also das Haupttor.
Die Vordertür.
Die Vordertür meine ich natürlich in Kapitel 11 nach der Beschreibung von der ersten Sichtung der Abenteurer, also Thorin und Co.
Ja.
Hier natürlich gemeint.
Also,
Entschuldigung, das fand ich nämlich auch noch ganz nett, weil dann zitiert er auch, also ne, bringt ein Zitat aus dem Hobbit ein, damit sie auch genau wissen, welche Beschreibung gemeint ist. Also er ist super genau mit seinen Angaben und ich glaube, jeder Verleger, der so etwas zu tun hat, ist froh, wenn er von einem Autoren so genaue Angaben bekommt, sofern er sie denn wünscht.
Ja, und wie gesagt, das finde ich auch, das ist jetzt halt einfach wieder etwas, was diesen Podcast, finde ich, so interessant macht.
Mhm.
Weil durch diese zusätzliche Recherche, durch dieses zusätzliche, was ist links und rechts von diesem Brief,
yeah.
bevor ich den Brief gelesen hatte, der halt von Alan and Anwen kam, also die Auszüge, die Skylar und Hammond in ihrer Chronology drin haben.
Ach, die sind ein Segen, die beiden.
Ja, sind sie definitiv und ihre Werke auch. Ein paar Jahre haben wir noch, Anni. war das schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, so, ich komme ja. Ist, wie sagen wir, die Jungfrau zum Kinder. Ich kenne mich ja doch ein bisschen mit Tolkien aus, aber als ich das gelesen hatte mit dieser, aber na, das muss genau dahin, das muss genau dahin, das muss genau dahin. Und dann im nächsten Absatz sage ich, ach, das klang so ein bisschen dievenhaft. So ja. Ein, ich lasse mich halt gerne bitten.
Aha.
Mit der Information, dass er halt explizit darum gebeten wurde, teilen uns doch, oder schreiben Sie uns doch bitte, wo Sie die Sachen hinhaben möchten. Wirft das zumindest für mich, und das ist ja nur eine sehr subjektive Wahrnehmung, also das ist ja einfach nur, rückte das in den Brief in ein anderes Licht, wo die gesagt haben, oder wie du gerade gesagt hast, diese britische Höflichkeit, ich offeriere euch etwas, macht das, aber trotzdem genau zu wissen, was man möchte und wenn man dann gefragt wird, auch explizit sagen zu können.
Genau, er hat eine sehr genaue Vorstellung, wo das in sein Werk rein soll.
Und ich finde, das ist schon irgendwie so eine wichtige Info oder eine wertvolle, wichtig ist hier eine wertvolle Info, weil auch wenn ich jetzt hier mein Fazit zum Brief hier schon fast vorweggreife.
Ich wollte gerade sagen.
dreht es diesen, oder ist, ich kann es gerade gar nicht fassen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir kurz vor Mitternacht haben.
Es wirft einfach nochmal ein anderes Licht.
Nee, das meine ich gar nicht. Es rückt diesen Brief ein wenig zurecht.
Ja, das meine ich damit. Also das ist einfach, ich weiß, dass es dafür eine Formulierung gibt. Und sie fällt mir gerade partout nicht ein, es fuchst mich. Vielleicht kommt es uns ja gleich noch. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass Carpenter, der ja diesen Brief ja schon eine Einordnung vorangestellt hat, so etwas da nicht reinschreibt, weil er schreibt ja schon, dass Alan Unwin da irgendwie mit dem Hobbit zu tun haben und dass sie ja auch gesagt haben, dass sie happy sind, das zu akzeptieren, also das anzunehmen, ne, vorausgesetzt, dass Tolkien die Anzahl von Farben reduzieren kann.
Wobei das bezieht sich ja auf Mr. Bliss.
Hier geht's um den Hobbit.
Nein, die Farbreduktion betrifft die Zeichnung von Mr. Bliss. Herrn Glück.
Okay, dann hat das hier einfach nur komisch einsortiert. Bezieht sich auch wieder auf seine Biography übrigens
genau,
in der Einordnung.
Weil ganz kurz, die meisten Bilder, die Tolkien eingereicht hat, waren halt eben Schwarz-Weiß-Bilder. Und
ja,
Herr Glück ist halt farbig und da geht es um seine Zeichenkunst und die schafft er nicht zu reduzieren.
Du hast völlig recht.
Natürlich.
Sowieso. Ich habe nämlich quer gelesen und habe einfach nur das verarbeitet in meinem Kopf. Zitat: The Hobbit was submitted. Punkt. The publishers said they would be happy to accept it, providing Tolkien would reduce the number of colors in the drawings. Zitat Ende. Das ist aber nur der halbe Satz. Davor steht nämlich, Zitat, it was shown to Alan and Unwin at the same time that The Hobbit was submitted. Zitat Ende. Also es, Mr. Bliss, wurde ihnen zur gleichen Zeit vorgelegt wie der Hobbit. Und darauf bezieht sich das mit den Drawings und den Farben. Und ich finde aber halt einfach, also unabhängig davon, hätte doch Carpenter hier einfach reinschreiben können, wenn er schon sich die Mühe macht und da eine Voranstellung hintut zu dem Brief, dass er dann halt einfach auch kurz reinschreibt, sie hatten ihn gebeten um eine Einschätzung, wo die Sachen hin sollen.
Ja, aber das ist ja, also A, wissen wir nicht. Also du hast jetzt mehrere Punkte. Erstens wissen wir nicht, ob diese Information Carpenter bereits zugänglich war. Du darfst nicht vergessen, die überarbeitete Chronology-Fassung ist, glaube ich, aus den 2010er Jahren. Ich weiß nicht, von wann die erste Ausgabe ist. Sie war auf jeden Fall früher, war auf jeden Fall nach den Büchern. Ich gehe davon aus, dass Carpenter durchaus viel Zugriff auf Daten hatte. Ich meine, er hatte Zugriff auf die Briefe, hat mit Christopher Tolkien zusammengearbeitet. Aber Scull und Hammond haben ja im Prinzip weltweit nach sämtlichen Infos gesucht.
Ja,
und die haben ja auch ganz
Brief,
kurz einen Teil des Briefes haben sie aus dem Tolkien-Archiv bei Allen & Unwin.
Mhm.
Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Carpenter so, unabhängig davon, selbst wenn er diese Information gehabt hätte, wir wissen, dass die Ausgabe, die rauskam, die gekürzte Fassung war.
Mhm.
Darum gab es ja letztes Jahr vorletztes Jahr die erweiterte Fassung.
Ja.
Für den Lesenden ist das doch jetzt eigentlich egal. Also, für den...
Ja, du hast recht in der Hinsicht, wenn du das liest, weil es dich interessiert, wie sich der Hobbit entwickelt hat oder wie das entstanden ist, ist es völlig wurscht, wie das gemeint ist oder in welcher Subtext da vielleicht noch mitschwingt, weil es dich dann vielleicht ja nur interessiert, aha, die Illustrationen wurden zu dem Zeitpunkt oder an dem Tag irgendwie schon übermittelt, ne?
Ja, und das, was ich noch sagen wollte, wenn Carpenter alles richtig gemacht hätte, bräuchtest diesen Podcast nicht.
Ja, das stimmt. Na gut.
Aber die Leute lieben uns doch dafür, genau für solche kleinen Schwierigkeiten. Lass halt nochmal gucken, was für ein Stipendium ist er? Hat er wirklich was gearbeitet? Wie viel sind 3 Pfund heutzutage wert? Was hat das für eine seltsame... Also, wir brauchen ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung.
Oh. Ja gut. Hast du noch was in diesem Brief, was du besprechen möchtest?
Nee, so lang, also wie gesagt, im Deutschen geht der relativ genau eine DIN A4-Seite und 4 Sätze.
A4-Seite?
Eine Papierseite.
Ah, okay.
Ich habe schon wieder genuschelt. Und wir haben die Fußnoten besprochen, wir haben die Kapitel besprochen. Ich glaube, allzu viel gibt's da jetzt nicht mehr.
Bestimmt schon, aber dann sind wir noch ewig beschäftigt und wir wollen ja lieber mehr Folgen machen. Und auf die Briefe
Moment. Also, wenn es etwas gibt, was der Tiefe bedarf, dann wollen wir das natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber, also, ne, wir können jetzt noch jeden Satz einmal durchgehen. Dann finden wir ja eh immer was. Das meinte ich halt. Also, du musst ja schon auch irgendwann sagen, okay, ist das jetzt eine relevante Info? Wir möchten ja eigentlich auch die, die uns zuhören, dazu bringen, die Briefe ja auch selber zu lesen. Wir wollen ja nicht zu viel vorweggreifen. Oder sie haben den Brief schon gelesen und hören dann die Folge dazu. Das habe ich auch schon mitbekommen.
Du hast also bekommen den vorgelesen und dürfen danach. Ach,
stimmt, das gibt's auch. Das fand ich auch ein sehr schönes Feedback. Ja, also auf jeden Fall, ne, wir müssen nicht Satz für Satz durchgehen. Das ist ja nicht unser Anliegen, sondern wir picken uns halt schon die Sachen raus, auf die wir eingehen oder die erklärt werden sollten oder die man einordnen kann oder wo es einfach mehr Hintergrundinfos vielleicht noch gibt, um diesen Brief einfach, also dem Brief noch ein anderes Verständnis beizugeben. Und ich finde, das haben wir bislang mit diesem Brief schon ganz gut gemacht.
Ja.
Wie gesagt, ich finde halt so seine Selbstkritik, seinen Zeichenkünsten gegenüber, wo wir ja heute sagen, das war sowas von unterschätzter Künstler, also auch, der sich selbst unterschätzt hat, aber der halt auch in erster Linie nicht als Künstler wahrgenommen wurde, sondern halt als Schriftsteller. Und ich finde das halt sehr schön, dass sich das in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat, ja auch mit Ausstellungen und Co. Seiner Kunstwerke, die großen Wandteppiche, die in Frankreich produziert werden aus seinen Zeichnungen. Finde ich schon schön. Manchmal denke ich mir so, wenn er das wüsste, wie würde er denn darauf reagieren? Würde er sich irgendwie so total schütteln und sagen, boah, die sind überhaupt nicht gut genug, um die irgendwie so riesengroß irgendwie zu machen. In einem Buch als Abdruck, für, ne, als Beiwerk für die Geschichte ist das okay. So als Illustration zum Werk, aber nicht als eigenständiges Kunstwerk. Das würde mich ja schon interessieren.
Ja, aber das werden wir nie erfahren.
Ja, vielleicht besser so.
Wir wissen auf jeden Fall, dass sein Sohn Christopher Tolkien, da gab es ja mal eines der letzten öffentlichen Auftritte, als die Wandteppiche aus Aubusson in einer Kirche, ich glaube auch im gleichen Ort, ausgestellt, also in einer ehemaligen Kirche oder in weiten Kirche war das, glaube ich.
Oder ein Kloster?
Wie auch immer, wurden sie das erste Mal so im Prinzip so gesammelt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Da hat Christopher Tolkien auch sehr, sehr rührende Worte an sich gegeben. Da hat auch nochmal die Geschichte erzählt mit Bruchtal. Wenn man genau hinguckt, sieht man seine Träne, die sein Vater eingearbeitet hat.
Das fand ich richtig schön. Können wir mal gucken, ob wir da noch einen Link von dem Video finden. Dann können wir das ja in die Shownotes tun. Wäre doch noch eine schöne Ergänzung.
Ja, als toller Kinderkünstler. Ja, Neues in diesem Brief gibt es nicht. Also sie haben in der neuen Ausgabe haben sie nichts ergänzt und erweitert. Der Brief gilt ja auch relativ vollständig, bis auf jetzt die bedruckten Bilder. Und dann wäre jetzt das Wort an dich zu richten bezüglich der Personen im Brief.
Ja, und zwar habe ich zwei erwähnte Personen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Der erste offensichtliche Mensch, der auftaucht, ist der C.A. Firth, an den das Ganze adressiert ist. Da konnte ich zumindest einen Vornamen rausfinden, und zwar Charles A. Firth. Wir wissen nicht, wann er geboren und nicht, wann er gestorben ist. Und ja, ich habe sehr viel Zeit in die Recherche aufgewandt und ich habe es nicht rausfinden können.
Du hast ja jetzt von mir so einen Küchentimer bekommen. Den kannst du immer auf eine Stunde setzen. Und wenn der klingelt, dann ist die Recherche vorbei.
Dann ist das Rabbit Hole geschlossen. Und ich darin gefangen bis in alle Ewigkeiten. Ich habe jedenfalls rausgefunden, dass der gute Charles Firth bei Allen & Unwin gearbeitet hat.
Sagst du nicht.
Doch, große Überraschung. Also das war wirklich ein Durchbruch in meiner Recherche. Nachher
sagst du noch, dass er irgendwie in einer Produktionsabteilung gearbeitet hat.
Ja, das wäre vielleicht noch leicht irgendwie zu detektivieren gewesen anhand dessen, dass er da halt adressiert wird mit diesen ganz genauen Angaben, wo was hin soll, ne? Sehr naheliegend.
Oder weil Scull & Hammond es in ihrer Chronology geschrieben
haben. Ja, also er hatte auf jeden Fall mehrere Positionen inne. Zunächst war er in der Produktionsabteilung, später war er als Lektor tätig und ab 1949 als Verlagsleiter für Lehrbücher. Oh, was habe ich rausgefunden?
Wusstest du nicht, dass Allen & Unwin leere Bücher verkauft hat?
Mit H, Lehrbücher, um anderen etwas beizubringen. Auch in die Verhandlungen mit den Disney Studios über eine Zeichentrickverfilmung war Firth involviert.
Oho.
Siehste, hab's doch noch was du noch nicht wusstest. Ja, wer könnte die zweite erwähnte Person sein in diesem Brief?
Carpenter.
Humphrey Carpenter, den haben wir nämlich bislang noch nicht als erwähnte Person aufgenommen, obwohl er einfach mal Herausgeber des Buches ist. Ja, Humphrey
Carpenter. Wieso hast du denn jetzt genau bei diesem Brief genommen?
Weil er sich auf seine Biografie bezieht. Und ich mir dann gedacht habe, Moment, Biografie Carpenter muss man vielleicht auch kurz erwähnen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Carpenter müssen wir nicht erwähnen, den haben wir ja bestimmt im ersten Brief erwähnt. Dann habe ich nachgeschaut, haben wir nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann haben wir ihn bestimmt irgendwo anders erwähnt. Haben wir auch nicht. Also Brief Nummer 10, Folge 20 in diesem Podcast. Humphrey Carpenter, meine Damen und Herren, wurde 1946 geboren, 2005 gestorben, lebte in Oxford, hieß mit vollem Namen Humphrey William Bouverie Carpenter. War ein britischer Biograf und Kinderbuchautor, hat unter anderem Tolkiens Biografie geschrieben und seine Briefe redigiert, herausgegeben. Er war einziges Kind von Harry James Carpenter. Dieser war Leiter des Keble College, das mit den schönen bunten Fassaden in Oxford, und später Bischof von Oxford. Also sein Vater, nicht Humphrey. Humphrey Carpenter bat Tolkien 1967 um Erlaubnis, eine Bühnenfassung des Hobbits anzufertigen für eine Oxforder Grundschule. Tolkien hat das erlaubt und besuchte sogar die Aufführung. Fand ich noch so einen netten Funfact irgendwie über Humphrey Carpenter, außer dass er halt Biograf war und Bücher geschrieben hat. Er hat ja auch eine, ich sag mal, Gruppensammelbiografie oder wie man sowas explizit korrekt nennt, über die Inklings verfasst und war ja auch sonst. Ja,
Carpenter hat einiges zusammengetragen.
Ja.
Wobei wir an dieser Stelle klipp und klar machen müssen, aus heutiger Sicht ist auch die Carpenter-Biografie mit Vorsicht zu genießen.
Ja, sie ist halt bis heute die einzige wirklich, wie sagt man da, lizenzierte, mal nicht sagen.
Offizielle,
freigegebene, wie auch immer, Biografie. Carpenter hat damals Tolkien ja auch bei sich zu Hause besucht und interviewt, um eine Biografie zu schreiben. Also das wusste Tolkien auch, was er ihm da erzählt, wofür das dann verwendet werden wird. Das hat dann natürlich anderen Biografen und Biografinnen halt, was heißt voraus? Das ist halt einfach ein großer Vorteil, ne? Wenn du mit der Person halt selber direkt sprechen konntest über deren Leben. Aber ja, da sind auch nicht alle Angaben stimmig und richtig. Also das muss man auch immer ein bisschen kritisch auch manche Sachen beleuchten. Aber
es gibt da, für solche Sachen gibt es ja immer noch Tolkien in 5 Minuten.
Zum Beispiel. Und genau, das wollte ich vorher noch sagen. Es gibt auch eine Tolkien 5-Minuten-Folge über Tolkien als Künstler von der Künstlerin Anke Eismann geschrieben. Das, die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Auch eine sehr schöne Folge geworden. Ja, auch da soll es weitergehen. Aber das nur am Ende.
So, dann sind wir mit den Personen durch. Hattest du noch gesagt, wann Carpenter verstorben ist?
Ja, 2005. Und er ist auf dem gleichen Friedhof beerdigt wie Tolkien, weil da waren wir ja auch bei ihm ab.
Stimmt.
Auf dem Wolvercote Cemetery in Oxford.
Alle dicht beisammen.
Ja.
Gut, die historische Einordnung.
Ja, die ist relativ kurz. Die umfasst nämlich den Zeitraum vom 4. bis 17. Januar 1937. Und ich habe mir drei schöne Sachen rausgesucht. Und zwar ist am 12. Januar der Hund von Baskerville, der erste deutsche Tonfilm um Sherlock Holmes, ins Kino gekommen. Das fand ich total schön, vor allem weil es mein Lieblings-Sherlock Holmes-Fall ist. Und erster deutscher Tonfilm um Sherlock Holmes fand ich halt auch cool.
Mehr über Anis Leidenschaft zu Sherlock Holmes hört ihr im neuen Podcast.
Nein.
Annie Holmes. Und die verschwundene Zeit.
Nein. Ja, die verschwundene Zeit, das würde mich echt mal interessieren. Nein. Am 16. Januar 1937 wird Klaus Enzikat geboren.
Da klingelt was.
Ich wollte gerade fragen, klingelt's?
Ja.
Es geht um Kunst. Soll ich auflösen?
Hat er direkt mit Tolkien zu tun?
Ja.
Hatte er nachher die Zeichnungen für den Deutschen? Nee, das war, wie hieß der, der Tolkien als erstes angeschrieben hatte für die Übersetzung, wo Tolkien abgelehnt hat? Ich will mal Hubertus sagen.
Nee, er hat einen ganz tollen Namen. Horus Engels.
Horus Engels.
Genau, Horus Engels. Nein, der ist es nicht. Das ist nämlich Klaus Enzikat. Klaus Enzikat war Illustrator und der hat 19...
Ah, stopp. Hat er diese furchtbaren Klett-Cotta-Grafer gemacht?
Ich finde die überhaupt nicht furchtbar. Aber ja, 1971 den Hobbit illustriert in der Übersetzung von Walter Scherf. Also nicht Klett-Cotta, weil das ist ja Wolfgang Kriege. Wolfgang Kriege ist ja bei Klett-Cotta. Und Walter Scherf bei DTV, der Übersetzer gewesen. Deswegen ist es die DTV-Ausgabe. Also man kann es auch an den Übersetzern festmachen. Auf jeden Fall eine wunderschöne Ausgabe, von der ich sehr froh bin, dass wir die auch im Regal stehen haben. Das ist Klaus Enzikat. Also ein bisschen...
Der ist an dem Tag geboren oder was war das?
Der ist am 16.01. geboren. Das fand ich einfach cool. Weil sich
1937.
Ja. Und da schließen sich halt irgendwie so Kreise. Ich fand das einfach total cool. Und das Lustige war, ich habe halt nicht explizit nach Tolkien-Bezügen gesucht, weil es geht ja um die Globalgeschichte oder Kulturgeschichte, wie auch immer. Ich habe einfach nur geguckt, wer ist in dem Jahr, also in dem Monat, in dem Jahr so geboren an bekannten Persönlichkeiten. Da taucht halt Klaus Enzikat auf und ich dachte mir so, ach cool, guck mal, hallo Klaus.
Und die dritte?
Ja, der dritte Termin ist am 17.01., einen Tag später. Da wird Black Legion mit Humphrey Bogart in New York uraufgeführt im Kino. Fand ich auch schön, weil ich mag einfach Humphrey Bogart.
Und damit hast du Kontinentaleuropa/Deutschland und Britannien verlassen.
Aber Klaus Enzikat ist geboren.
Ja, aber ich bezog mich nur auf den dritten Punkt.
Ja, alles gut. Aber ich fand das einfach nett. Und dann dachte ich mir, ach komm, ein bisschen Kulturgeschichte schadet uns auch nicht. Ja, du hattest ja schon gesagt, in Tolkiens Leben ist sicherlich was passiert, aber nichts, was irgendwie festgehalten worden wäre.
Doch, wie gesagt, die Mail-Korrespondenz am 7. Januar.
Die Mail-Korrespondenz?
Ja, die Brief-Korrespondenz.
Okay. Ja.
Von 4. geschrieben, am 7. die Antwort bekommen, dann am 17. zurückgeantwortet. Sonst am 17. hat auch die Term begonnen. Ich schmeiß dir mal noch, ich weiß nicht, ob das Michaels Term ist.
Moment. Ich habe hier ein schlaues Heft. Ich muss mir das nochmal irgendwo, ich nehme mich nicht so.
Hattest du es nicht auf die allererste Seite geschrieben?
Nee, eben nicht. Das ist nämlich bei Brief Nummer 2. Da habe ich die Oxford Terms mal aufgelistet, die Trimester. Und zwar Januar bis März ist das Hillary Term.
Im Hillary Term hat er am 17. Ja. Januar angefangen. Auch die Stunde, aber ich dachte, das ist jetzt egal, durch dass er jetzt den Research macht und eigentlich am Hobbit schreibt und keine Klausuren machen muss. 14 Tage, also ich meine...
Naja, da passiert bei uns auch eine Menge, aber wer weiß, ob das mal irgendjemand für... festhaltenswert erachtet.
Ich bezweifle, dass irgendetwas in unserem Leben festhaltenswert ist.
Ach komm, unsere Podcasts werden uns hoffentlich überdauern.
Ja, allwissende Müllhalde vergisst nichts.
Das stimmt. Gut, dein Fazit hast du ja schon gegeben zum Brief. Hat sich daran irgendwas geändert? Möchtest du noch was hinzufügen?
Ja, also wie gesagt, ich fand es kurz witzig, gerade mit dem Hintergrundinformationen leichten Spinwechsel oder einen leichten Spin bekommen. Ich sehe gerade nur noch... dass ein Teil der Zeichennamen im Deutschen im englischen Original. Also Mirkwood ist zum Beispiel nicht übersetzt worden.
Witzig. Okay.
Ein Brief, wie gesagt, ich verstehe, warum er drin ist. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten.
Ist doch okay.
Wahrscheinlich im Schnitt nachher 35 oder so. Aber das ist okay. Das ist ein kleiner, gemütlicher Brief, um wieder reinzukommen.
Ja, fand ich auch. Na gut, dann.
Was ist denn dein Fazit zum Brief?
Ach so, ja, ungefähr gleich. Nein, also ich fand den Brief, als ich den damals zum ersten Mal gelesen habe, ich kann mich natürlich nicht mehr an jeden einzelnen Brief erinnern, was ich dabei gedacht habe, aber als ich den halt jetzt wieder gelesen habe, dachte ich mir auch, ja, das ist einfach nett. Also man kriegt so ein bisschen Teukenschalk, finde ich, mit. So, ne, dieses selbstkritische, ja, das zeigt einfach nur, dass der Autor nicht illustrieren kann. Als ob man das von einem Autor erwarten würde, dass er sein eigenes Werk illustriert. Also das finde ich halt schon irgendwie so nett, dass er da schon so einen hohen Anspruch an sich selbst hat, den er dann doch wieder kritisiert. Dann, was ich halt einfach total süß finde, ist einfach dieses Mr. Bliss ist wieder gut zurückgekommen. So als wäre er da halt selber hingefahren. Und ich meine, bei Mr. Bliss oder bei Herrn Glück muss man ja dazu sagen, dass er gut angekommen ist. Das ist ja nicht vorausgesetzt.
Ey, jetzt spoiler hier nicht Herr Glück.
Nein, tue ich nicht. Ich mache nur neugierig darauf, im besten Fall.
Hab allerdings so etwas unterschlagen.
Was denn?
Nämlich Rainer Unwin berichtet, begeistert von Farmer Giles of Ham und Ralph Random. Und er ist der Meinung, dass beide Bücher Illustrationen benötigt und dass man sie doch zusammen veröffentlichen.
Oh.
Also auch da sieht man schon, dass da die nächsten Geschichten bei Tolkien eigentlich schon anstehen.
Mm. Also eigentlich schon fertig sind, ne? Wenn sie Rainer Unwin ja schon gelesen hat und als veröffentlichenswert erachtet. Müssen sie ja schon fertig sein eigentlich.
Oder zumindest relativ weit.
Ja. Oder halt so, dass man sagt, ja okay, geht noch durchs Lektorat und dann ab dafür. Na, da hätte ich sehr gerne Tolkien-Illustrationen dort. Also von Rover Random gibt es ja welche, aber von Farmer Giles weiß ich.
Gut, hast du sonst noch was zum Fazit?
Nö.
Okay. Dann werfen wir einen Blick auf den nächsten Brief.
Mhm.
Wie gesagt, wir gucken, dass wir in diesem Monat noch produziert kriegen. Es ist ein sehr kurzer Brief, so eine keine zwei Drittel A5-Seite, ist ein Auszug aus einem Brief an Allen and Unwin. Ich weiß gar nicht, ob der in der neuen Version vielleicht länger drin ist, weiß ich gar nicht. Von 5. Februar. Das betrifft die Reproduktion der Abbildung im Hobbit. Also das, wo wir heute drüber gesprochen haben. vertiefen wir dann am 5. Februar 1937 nochmal. Ja, schauen wir mal, dass wir, wie gesagt, die Folge schnellstmöglich dann auch vorbereitet. Jo. Und auf eure Ohren kriegen.
Also hier sind es im Prinzip zwei halbe Buchseiten. Scheint ein bisschen mehr zu sein. Aber vielleicht ist das hier auch einfach größer gedruckt als in der deutschen Ausgabe. Das kann natürlich auch sein.
Was steht denn bei dir, dass es ein Auszug ist oder dass es der gesamte Brief ist? Weil ich arbeite ja mit der deutschen Fassung. Nur für die Leute, die vielleicht jetzt gerade etwas irritiert sind, die es ja nur in der, in Anführungszeichen, alten Fassung gibt. Und Annika hat natürlich die neue, überarbeitete Fassung, die dann auch als Grundlage dafür dient, wenn Briefe erweitert wurden.
Also hier steht nur, to Susan Dagnall, Allen and Unwin. Und
genau,
nicht,
hier, also dann freut euch auf einen komplett ausgebauten Brief.
Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß gar nicht, ob es in der neuen Ausgabe überhaupt noch nur Auszüge gibt, aber ja, gibt's, weil schon Brief 2, 3 und 4 sind from a letter to Edith.
Ja.
Also Auszug. Ja, dann Susan in Gänze.
Zumindest weitaus mehr. Ich habe hier, wie gesagt, nur zwei kleine Absätze.
Das ist doch schön.
Ja. Der obere Bereich ist das.
Sehr cool.
Das heißt, wir ein bisschen mehr vorbereiten. Und während wir vorbereiten, bewertet uns doch bitte auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört. Schreibt uns ein Feedback an feedback@tolkiens-briefe.de. Da freuen wir uns immer sehr. Sagt, was wir besser machen können, was wir genauso beibehalten sollen. Und dann übergebe ich das Wort für die Schlussworte an dich. Das sollte ich auch noch was anderes sagen, aber...
Oh mein Gott, ich würde so gern fröhliche Weihnachten wünschen, aber das ist leider schon vorbei. Aber dann wünsche ich schon mal für kommenden Advent. Nein, vielen Dank, dass du dir heute mit mir wieder den Brief angeschaut hast. Also wieder einen Brief angeschaut hast. Freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, und bis dahin wünsche ich euch da draußen eine gute Zeit. Und schreibt mal wieder.
Bevorzugt uns.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.